zurück aus dem Grab. Ja, guter Schwabe, passt. Servus, bin zurück. Ja, das war jetzt nicht so ganz schwäbisch, ne? Mist. Schön, dass ihr da seid. Ich bin gerade mitten in einer Predigtserie, ihr seid jetzt auch. Über die 7 Zeichenwunder im Johannesevangelium. Und das Interessante an diesen 7 Wundern ist, es sind Wunder, wie sie uns auch in allen Evangelien begegnen. Aber Johannes bezeichnet sie nicht als Wunder, er bezeichnet sie als Zeichen. Nur diese 7. Und im Ende seines Evangeliums berichtet er davon, dass er diese Zeichen uns gegeben hat, dass wir Jesus Christus erkennen, wie er ist in seiner Göttlichkeit. Also wir haben viele Wunder, in denen uns ein wunderbarer Gott begegnet. Aber Johannes labelt explizit diese Wunder als Zeichen, wo er sagt, und darin wird etwas, darin offenbart Gott etwas von seiner Herrlichkeit. Da können wir etwas von ihm sehen und finden. Und es ist die Suche, auf die ich mich mit euch heute Morgen auch noch ein letztes Mal machen möchte. Hier in diesem Text, Auferstehung des Lazarus, Wunder, diesem Gott zu begegnen. Ich bete kurz mit uns. Jesus, und das wünsche ich mir, dass das heute Morgen passieren darf. Dass du diese Zeilen, diese Geschehnisse, dieses Wunder nimmst und dass du mir und uns darin begegnest. Amen. Als nun Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird dir gegeben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird er an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern er war noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Im Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz bis ins Innerste erschüttert. Fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Jesus der Gottmensch. Also wer ist dieser Jesus an deiner Seite? Und wer ist dieser Jesus an meiner Seite? Welche Erwartungen dürfen wir an ihn haben? Hier stellen zwei Frauen deinem und meinem Jesus genau dieselbe Frage. Zweimal genau dieselbe Frage und zweimal vollkommen unterschiedliche Antworten. Martha begegnet Jesus und er widersteht dem Fluss ihres Herzens und er ruft sie zur Hoffnung. Und bei Maria, da scheint dieser starke, abgeklärte Jesus, der uns gerade begegnet ist, sich plötzlich völlig mitreißen zu lassen. Und er weint mit ihr. Das ist vollkommen unintuitiv, oder? Dass jemand ein paar Minuten hintereinander zweimal völlig unterschiedlich reagiert. Also entweder ist dieser Gott überhaupt nicht berechenbar und wir wissen nicht, was passiert. Oder hier wird auf ganz besondere Weise sichtbar, was es heißt, dass Jesus Gott ist und dass er Mensch ist. Da begegnet er zuerst Martha. Und Martha konfrontiert ihn. Und sie sagt, hey, wenn du da gewesen wärst, du hättest es doch tun können. Und Martha begegnet Gott. Und wieder haben wir so ein Ich-Bin-Wort. Die sind fast immer in engem Zusammenhang mit genau diesen Wundern. So ein Ich-Bin-Wort und in diesem Ich-Bin, wieder diese Betonung, steckt wieder der Gottesname. Wieder die Begegnung, wieder ein Jesus, der für sich reklamiert, hier ist der Allmächtige anwesend. Nicht irgendwer, nicht irgendwas, sondern ich bin, ego eimi, ich bin der ich bin. Und Jesus sagt an dieser Stelle nicht, ich habe Zugang zu der Kraft, die diese Situation reparieren kann. Er sagt nicht, ich kenne jemand, der weiß, wie wir das alles hier wieder in Ordnung bringen. Er sagt, ich bin da und ich bin die Kraft. Ich bin das Leben. Nicht ich habe Leben. Nicht ich kann dir den Weg weisen. Nicht ich kann dir sagen, irgendwo ist Leben zu finden. Ich bin da, bei dir. Und ich bin das Leben. Das ist eine ungehörige Aussage, die kann wirklich nur Gott selber treffen. So, und dann begegnet er direkt danach Maria. Und er zeigt ihr sein innerstes Herz und er zeigt ihr, ich bin komplett Mensch. Ich bin komplett bei dir. Keine Abstriche, überhaupt keine abgeklärte Göttlichkeit. Überhaupt keine ich stehe über der Situation, sondern ich bin genau da, wo du bist. Und es rührt mich an und ich weine mit dir. Und es übermannt ihn regelrecht. Ich bin Gott im Fleisch. Und Jesus spürt diesen Stachel des Todes in ihrem Herz, glaube ich. Und er weiß, was es heißt, dass jemand stirbt. Wäre er an dieser Stelle nur Gott wie ein Mensch verkleidet, dann wäre ihm das egal, da stände er drüber. Er weiß ja, was gleich passiert. Er weiß ja auch, was er gleich tun wird. Aber er ist Mensch bis in die Gefühle hinein. Bis ins Tiefste. Und genau das ist das, was in Philipper 2 darüber festgehalten wird und wo wir jetzt reinschauen könnten und theologisch darüber fachsimpeln könnten, was es heißt, dass Gott ganz Mensch und ganz Gott ist. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht hier nicht um eine theologische Richtigkeit dieser Aussage. Sondern um einen, also wissen können wir das alles und Jesus könnte das in diesem Moment auch einfach sagen. Und er könnte hinstehen und sagen, wisst ihr was? Ich erkläre es euch nochmal, ich bin ganz Gott und ich bin ganz Mensch, aber er tut's nicht. Und es ist wie im Chemieunterricht. Manchmal muss es knallen, dass wir es verstehen. Und hier knallt's. So ins Leben rein. Nicht abstrakt, nicht erklärt, nicht am schwarzen Brett, sondern mitten rein. Und darum geht's auch, wenn wir solche Dinge für uns buchstabieren. Nicht darum, dass wir es wissen, das wissen wir. Ich glaube, das wissen wir alle, oder? Ganzer Gott, ganzer Mensch, haben wir soweit drauf. aber dass es in unser Herz knallen darf. Dass wir diesem Jesus begegnen, auf beide Weisen. Dem, der alles in der Hand hat, der nicht sagt, ich habe Leben, sondern der sagt, ich bin Leben. Und dem, der auf der anderen Seite sagen kann, und ich weine mit dir. Nicht nur ein bisschen. Nicht nur, weil ich ein bisschen was von deinem Schmerz verstehen kann, sondern ich bin mittendrin und es übermannt mich mit. Jesus, der wunderbare Ratgeber. Das sind immer so diese Formulierungen, die wir irgendwie in Lobpreisliedern singen. Wunderrat, was heißt denn das jetzt? Und ich finde, hier wird es deutlich, was es heißt, einen wunderbaren Ratgeber zu haben. Weil er nämlich diesen zwei Schwestern auf eine Weise begegnet, wie uns nur Gott begegnen kann. Martha konfrontiert er mit einer Antwort, die er in diesem Moment Perspektive öffnet. Und er weist sie auf das Größere hin, was da ist. Und Maria, die liebt er einfach und fühlt mit ihr. Ich als Seelsorger erlebe mich immer wieder in meinen Möglichkeiten limitiert, wie ich Menschen begegne. Weil ich glaube, wir alle tendieren zum einen oder zum anderen. Ich habe zum Beispiel die Tendenz, immer eher mitzufühlen, als zu konfrontieren. Das ist meine Art. Jetzt kann man da an sich arbeiten oder man kann sagen, ich mache es heute mal anders. Aber das, was Jesus hier macht, dass er beide Werkzeuge in einem Werkzeugkasten hat. Zweimal quasi genau dieselbe Situation, genau dieselbe Frage, zwei unterschiedliche Menschen. Und er begegnet ihnen komplett unterschiedlich. Einmal komplett als der Mensch, einmal komplett als Gott. Jesus kann beides. Und deshalb bin nicht ich der wunderbare Ratgeber und auch sonst keiner, sondern Jesus ist es. Weil er weiß, was von beiden du brauchst. Und er weiß, wie er dir begegnet. Wir haben nicht nur einen Hohepriester in Jesus, der sich mit in meine und deine Gefühlstiefen versenkt. Sondern wir haben auch einen, der genauso wie du und ich versucht wurde. Und der genau darin auch ohne Schuld geblieben ist. Also nicht einfach nur einen sündlosen Gott, der den Schmerz des Lebens, der sich da nur hineinfühlt. Sondern wir haben einen, der mittendrin war. Mittendrin. Und darin gut. Was unser Herz am Ende braucht, am Ende dieser Reise, am Ende dieses Weges, den Jesus mit diesen Zeichen mit uns geht, glaube ich, ist etwas, was es richtig lieben darf. Und zwar nicht richtig im Sinne von richtig intensiv, sondern richtig im Sinne von das Richtige zu lieben. Sagt euch Augustinus was? Lest ihr regelmäßig wahrscheinlich, oder? Ich auch. Sehr erbaulich, das Ganze. Das ist eine gute Sache, kann man mal reinschauen. Er sagt uns heute relativ wenig. Meistens braucht man da irgendwie einen Kommentar, der einem so ein Zeugs auslegt. Oder in Kommentaren wird darauf hingewiesen. Ah ja, stimmt, Augustinus. Ist vielleicht einer der einflussreichsten Theologen, würde ich sagen, die es überhaupt gibt. Und es liegt auch daran, dass ganz, ganz viele unserer Gedanken heute auf ihn und sein Denken zurückgehen. Auch da, wo wir es gar nicht wissen. Die ganze Reformation, das ist der Vordenker für Luther. Derjenige, der diese ganzen Gedanken, die Luther dann nachher auszieht von Gnade, wie das alles funktioniert, schon mal ein Stückchen gedacht hat. Sondern Augustinus sagt zum Thema Liebe etwas Interessantes. Ein Gedanke, wo ich sagen würde, der entfaltet noch heute seine Wirkung. Er definiert nämlich eine Form von Liebe, die er in der Welt antrifft und sagt, das ist ungeordnete Liebe. Also er sagt nicht, wir haben alle keine Liebe. Das kennt ihr ja, Hollywood und so. Wir haben alle ganz, ganz viel Liebe, gell? Er sagt, es geht nicht um die Menge der Liebe, sondern es geht um die Ordnung in der Liebe. Und er definiert das, was wir so antreffen in unserem Alltag, als eine Form der ungeordneten Liebe. Und eine ungeordnete Liebe ist eine Liebe, die sich in Dinge rein ergießt, die diese Dinge mehr liebt als den Schöpfer. Ich glaube, das ist ein Gedanke, da kann ich ganz gut anknüpfen. Also ich denke, also ich habe so viel Liebe in meinem Leben für alles Mögliche. Und dann würde Augustinus sagen, das ist richtig. Es geht nicht um einen Liebesmangel. Es geht nicht darum, dass wir lieblos sind. Sondern es geht darum, dass diese Liebe nicht geordnet ist. Dass sie sich auf Dinge bezieht, dass sie sich auf Menschen bezieht, dass sie sich auf alles Mögliche bezieht, was am Ende aber Geschöpf ist und nicht Schöpfer. Und darin sieht er die Wurzel tatsächlich allen Unglücks. Und der Gedanke, den er dann entfaltet, und den finde ich großartig, ist, dass er sagt, wenn es etwas gibt, etwas, was wir mehr lieben als den, der es gemacht hat, dann wird es unter dem Gewicht unserer Erwartungen zerbrechen. Und es wird uns enttäuschen. Es kann am Ende nicht das halten, was es verspricht. So, Lackmustest kann man jetzt mit ein paar Dingen durchspielen. Urlaub. So, wenn du, Urlaub ist eine tolle Sache, oder? Habt ihr einen Jahresurlaub gebucht? So, Urlaub finde ich klasse. Es gibt Menschen, die machen auch mehr als einmal im Jahr Urlaub. Es soll sogar Menschen geben, die machen mehr als zweimal im Jahr Urlaub. Und ich glaube, es gibt Menschen, die erhoffen sich von dem Urlaub, dass sie glücklich werden. Und ich kenne so einen Moment nach dem Urlaub, wo man sich denkt, boah, jetzt wäre ich wieder urlaubsreif. So 20 Minuten später oder so. Weil Urlaub kein Lebenssinn ist. Ich liebe Urlaub. Aber er kann es keine Erfüllung geben. Oder es gibt Menschen, die wollen in ihrer Karriere ganz weit hoch hinaus. Ich glaube, erstens, dass dann, wenn wir an verschiedenen Stellen sind, dass wir feststellen, so ganz ist es das vielleicht doch noch nicht. Dann gibt es die, die nicht ankommen, weil sie suchen immer noch die eine Sache, die sie wirklich erfüllt. Keine Ahnung, was das ist. Oder sie kommen irgendwann an den Punkt und sagen dann, das war es jetzt auch nicht. Und ich fürchte, das ist tatsächlich mit allen Dingen so, die wir lieben können. Also nicht, dass wir sie weniger lieben sollen, das sagt uns Augustinus gar nicht, gell? Sondern er spricht über die ungeordnete Liebe. Sagt, das Problem ist, wenn wir anfangen, Dinge mehr zu lieben als den, der sie gemacht hat. So, erst wenn es einen Gott gibt, den wir mehr lieben können als alles andere, dann wird alles andere, weil es den Platz kriegt in unserem Leben, den es verdient, auch das halten können, was es verspricht. Also es geht ihm nicht darum, die Dinge abzuwerten, sondern zu sagen, sie müssen eine innere Ordnung bekommen dürfen. Liebe braucht eine innere Ordnung und dann können uns die Dinge zum Besten dienen. So, super Sache, Pastor. Wie mache ich das jetzt? Das ist eine berechtigte Frage, gell? Weil es ist so schön einfach, hier den Gedanke von Augustinus nachzuempfinden und gar nicht mal so einfach zu leben. Wisst ihr, was ich für ein Problem halte? Ich halte es für ein Problem, dass Gott eine Abstraktion ist. Wir können etwas Abstraktes nicht lieben. Das tun Menschen nicht. Menschen lieben keine abstrakten Dinge. Die lieben nicht Weltfrieden. Das tun Menschen nicht. Menschen lieben das, wenn sie abends die Füße hochlegen können. Und es ruhig ist und schön ist. So, und Weltfrieden ist die Abstraktion dazu. Niemand kann Weltfrieden lieben. Wir wollen ihn alle, weil wir dann abends die Füße hochlegen können. Und das gleiche Problem haben wir mit Gott auch. Wir können nicht einfach einen abstrakten Gott lieben, aber wir können einen lieben, der da ist. Wir können einen lieben, der Person ist. Wir können einen lieben, der uns begegnet. Wir können einen lieben, der uns als der Höchste und als der Niedrigste begegnet. Und genau das passiert hier in Johannes 11. Und genau das kann uns passieren, wenn wir ihm darin begegnen. Da begegnet uns Gott als Mensch. Und Menschen können wir lieben. Und er begegnet uns gleichzeitig als ein Mensch unfassbarer göttlicher Schönheit. Da begegnet uns ein Jesus, der hohe Ansprüche hat im Johannesevangelium, der aber nie herablassend ist, der weich ist, ohne schwach zu sein, der stark ist, ohne harsch zu sein, der demütig sein kann, ohne den kleinsten Mangel an Selbstbewusstsein, der Enthusiasmus hinkriegt, ohne Fanatismus. Das sind alles jetzt so Paradoxe. wo ich sagen würde, das schafft ein Mensch gar nicht. Und das ist genau der Punkt. Das schafft ein Mensch gar nicht. Was für eine unaussprechliche, was für eine unwiderstehliche Schönheit, die uns da entgegenschlägt. Einer, der ansprechbar ist für die Schwachen, aber furchtlos gegen die Mächtigen. Einer, der demütig ist und gleichzeitig trotzdem Selbstvertrauen hat. Einer, der die Mächtigen hinterfragt und trotzdem nicht selbstverliebt ist. Einer, der die göttliche Macht nicht hat, sondern der von sich sagen kann, ich bin sie. Ich habe sie nicht, ich verfüge nicht darüber, ich bin sie. So, daraus ergibt sich natürlich jetzt die große letzte Frage des Johannesevangeliums. Wenn Jesus die Macht ist und wenn er mitfühlt, warum um alles in der Welt muss er sich dann hingeben? Wenn uns dieser Gott doch bis hierhin 11 Kapitel lang begegnet ist, warum muss er dann jetzt sterben? Sondern da geht die Geschichte jetzt ja noch ein Stückchen weiter. Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllte ihn von Neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein. Er ist doch schon 4 Tage tot und der Leichnam, der riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie es glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus. Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllte ihn von neuem Zorn und Schmerz. Wir hatten das vorhin schon, gell? Da, als er Maria begegnet ist, da war sein Herz auch tief bewegt oder so ähnlich. Das ist zweimal dasselbe Wort, was hier fällt. Und was hier eigentlich steht, so vom griechischen Wortsinn her, heißt ungefähr so viel wie, dass sein Herz an dieser Stelle brüllte vor Zorn. Das ist eine relativ starke Formulierung. So. Und es wagt, glaube ich, kaum eine Übersetzung, an dieser Stelle so steil zu gehen und zu sagen, das übersetzt man so. Sondern die allermeisten, die versuchen, das so ein bisschen in unsere Worte zu bringen, weil wir würden ja nicht sagen, als Jesus zum Grab ging, brüllte sein Herz vor Zorn und Schmerz. Also übersetzen wir das irgendwie sinnvoll, dann heißt es, erfüllte ihn von Neuem. Ja? Und die Genfer, die gibt zumindest eine Fußnote darauf und sagt, eigentlich müssten wir das stärker übersetzen. Hat sie recht, finde ich. Gibt es einen Aufsatz von Benjamin Warfield. Der sagt bestimmt ganz vielen von euch was, gell? Mir auch nicht so richtig. Aber ist ein bekannter kalvinistischer Theologe und die Literatur gibt immer hilfreiche Fußnoten zu sowas. Und der schreibt zu dieser Stelle, Warfield, also 18. Jahrhundert übrigens, ist schon ein bisschen länger tot. Guter Mann, offensichtlich. Und er arbeitet sich explizit an diesem Wunder ab. Und er schreibt, Jesus kommt nicht schwach und weinend zu diesem Grab, sondern wie ein Champion, der sich auf einen Kampf vorbereitet. Johannes zeigt uns das Herz von Jesus in dem Moment, in dem er unsere Errettung gewinnt. Nicht kalt und unbeteiligt, sondern mit feurigem Zorn gegen den Tod. Jesus ist, glaube ich, an dieser Stelle nicht wütend auf diese Familie. Er kommt nicht und sagt, oh Mann, ihr müsst was Schlimmes getan haben, dass er so gestorben ist. So, dass er das nicht macht, das wissen wir auch schon aus den letzten Zeichenwundern. Und wenn ihr es noch nicht wisst, wenn ihr ganz viel Glück habt, ich glaube, eine Predigt ist hops gegangen. Könnt ihr noch reinhören. Ja, das war die Sache mit dem Blinden, der blind geboren wurde, wo die Jünger fragen, sag mal, wer war es denn? Der oder die Eltern? Er sagt, keiner von beidem. Das sind nicht die Gesetzlichkeiten meines Reiches. Ich bestrafe niemand dafür. Das stimmt einfach nicht. Sondern, dass die Herrlichkeit Gottes an ihm sichtbar wird. Dafür. Und hier auch wieder. Er kommt nicht und sagt, oh Mann, irgendwer muss was Schlimmes getan haben, dass der jetzt gestorben ist. Das wäre die eine Option. Unsere eine Option, die wir immer haben. So, die zweite Option, die wir haben, ist immer, dass wir wütend auf Gott sind. Wenn wir nicht wütend auf uns oder auf jemanden sein können, dann können wir immer noch wütend auf Gott sein. Und das könnte man hier ja auch denken. Ein Jesus, der hinsteht und sagt, Vater, warum hast du das zugelassen? Macht aber auch nicht. Er stellt nicht in Frage, warum sein Freund Lazarus gestorben ist. Übrigens, kleiner Werbeblock fürs WDL-Musical. Nächstes Wochenende. Genau diese Geschichte. Super stark zu erleben. Es hat mich mitgerissen, als ich das erste Mal auf der Bühne gesehen habe. Weil ich dachte, genau das, was ich gerade versuche, euch hier rüberzubringen, die Begegnung mit diesem Jesus, das ist das, was das Musical kann. Total stark. Und wir begegnen darin diesem Jesus. Also er könnte ja sagen, Vater, warum hast du es zugelassen, dass mein bester Freund stirbt? Macht er aber auch nicht. Sondern er zeigt sich mit dieser Formulierung, ich bin die Auferstehung und das Leben wieder klar als Gott. Und er übernimmt Verantwortung, er tut aber nicht so, als hätten wir Menschen den Tod nicht verdient. Und trotzdem sucht er die Schuld weder bei Menschen noch bei Gott. Er wütet hier gegen den Tod. Das bin ich überzeugt von. Ich weiß, er könnte auch auf die Umstehenden wütend sein. Es gäbe auch andere Optionen. Aber warum verwendet denn Johannes hier zweimal dieses starke Wort? Und ich glaube, er ist hier wütend. Er ist richtig, richtig wütend auf den Tod. Er ist wütend auf den Feind. Er ist wütend auf das Ende des Lebens. Er ist wütend gegen Schmerz und gegen Verlust. Und wenn der Tod und diese Welt genau das ist, was wir verdienen, für das, wie wir sind, dann steht Jesus vor einem echten Problem. Nämlich, wie kann Jesus den Tod zerstören, ohne uns zu zerstören? Und dieses Wunder, dieses letzte Zeichen im Johannesevangelium, zeigt so deutlich, was wir buchstabieren, wenn wir eine evangelistische Predigt halten. Nämlich, was es heißt, dass Gott nicht nur kam, um für uns zu kämpfen, sondern um für uns zu sterben. Das ist der ganz große Wendepunkt im Johannesevangelium. Bis hierhin kommt Gott und wird Mensch und begegnet uns. Und ab hier stirbt Gott. In diesem Moment ist sein Tod besiegelt. Und das beschreibt Johannes auch direkt so. Da heißt es dann nämlich gleich im Anschluss, von dem Tag an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Jetzt ist er wirklich zu weit gegangen. Also jetzt ist er wirklich zu weit gegangen. Also mit dem Anspruch, den er hier hat, wenn er sagt, nicht, ich kenne einen, der hat Leben. Ja, ich bin das Leben, einen von den Toten zurückzuholen. Das ist zu viel. Jetzt hat er sich mit dem Tod persönlich angelegt. Und der einzige Weg, dass er uns vor dem Tod bewahrt, ist sein Tod. Und wisst ihr was? Es ist verrückt, aber hier schließt sich der Bogen zum allerersten Wunder, zum Weinwunder. Herr Johannes, dieses Wunder, wo ich damals davor stand und gesagt habe, ich weiß auch nicht, warum Jesus eigentlich mit so einem merkwürdigen Partywunder anfängt. Dann gesagt habe, das Interessante ist, es ist eine Hochzeit. Und wie das so ist, Jesus ist bei dieser Hochzeit nicht in bester Laune, weil er denkt an seine Hochzeit. Und Jesu Hochzeit ist eine, die noch kommt. Das ist die Hochzeit, die in Offenbarung 21 beschrieben wird. Unsere Hochzeit mit dem Lamm. Und es ist aber eine Hochzeit, wo er weiß, auf dem Weg, da steht noch die Hochzeitsnacht aus. Und die Hochzeitsnacht, die führt ihn durch den Tod. Deshalb ist Jesus nicht bestens gelaunt, wenn er an seine Hochzeit denkt, weil er weiß, was es ihn noch kosten wird. Und hier ist es wieder so. Diesmal ist es der Tod persönlich, der aufblitzt. Und Jesus weiß, dass er durch den Tod gehen wird. Und er weiß, dass der Weg für Lazarus zum Leben zurück seinen Tod bedeutet. Und als er ruft, Lazarus, komm raus, da unterschreibt er sein Todesurteil. Und er weiß das. Und die, die um ihn herumstehen, die verstehen eigentlich mehr, als sie wirklich verstehen, wenn sie sagen, seht mal, wie lieb gehabt er ihn haben muss. Wie lieb er ihn gehabt haben muss. Dieser Satz, kein Deutsch. Und dann sehen sie es an seinen Tränen. Aber weißt du was? Du und ich, wir dürfen genau auf diesen Moment blicken. Und wir müssen nicht sagen, seht mal, wie lieb er diesen Lazarus gehabt hat. Sondern wir dürfen sagen, seht, wie lieb er mich hat. Das ist der Punkt, wo uns diese Geschichte begegnen darf. Seht, wie lieb er mich hat, denn er tut es für mich. Vier praktische Gedanken, um sie mitzunehmen. Erstens, es geht wieder mal um Leid. Es geht bei diesen Wundern immer irgendwo um Leid, gell? Deshalb kommt es auch in all meinen Predigten hier gerade vor. Jesus ist nicht wütend auf die Familie, er ist auch nicht wütend auf Lazarus und er ist auch nicht wütend auf Gott. Sei nicht wütend auf Jesus für das, was du erleidest. Jesus ist auch nicht wütend auf dich und er ist auch nicht wütend auf sich, er ist wütend auf den Tod. Das ist schwer zu sagen, warum Gott dich durch etwas Schweres gehen lässt. Aber ich glaube, das Christentum ist die einzige Religion, in der Gott herunterkommt und leidet, um uns aus unserem Leiden zu befreien. Aber zweitens, Jesus kann Lazarus nicht lieben und retten, ohne sich selbst zu opfern. Und wenn wir vorhin bei der richtig geordneten Liebe waren, dann können wir hier etwas über echte Liebe lernen. Ich glaube, es gibt keine Liebe ohne Selbstaufopferung. Keine echte Liebe ohne Opfer. So, jetzt hat das natürlich unterschiedliche Dosierungen. Aber echte Liebe misst sich an irgendeinem Punkt immer nicht an Gefühlen, sondern an der Bereitschaft, etwas für die Sache, die wir wirklich lieben, auch zu opfern. An manchen Stellen, glaube ich, ist das, also in Beziehungen wird es deutlich, wo wir uns auf eine neue Beziehung einlassen und wir stellen fest, an manchen Stellen haben wir unterschiedliche Meinungen. Und es wird nicht gehen. Wir werden nicht diesen Hollywood-reifen Partner finden, der uns verkomplettiert. Sondern lieben bedeutet auch zu opfern. Und zu sagen, für ein Wir bin ich bereit, manche Dinge zu verändern und zurückzustecken und aufzugeben. Und das Gleiche gilt für Kinder, das Gleiche gilt für alle Situationen, die wir im Leben antreffen werden. So, Menschen sind bereit, für alles mögliche Dinge zu opfern. Aber ich glaube, es muss uns bewusst sein, dass wir für die Dinge, die wir lieben, etwas opfern. Und dass es auch wichtig ist, dass wirklich lieben auch bedeutet, bereit zu sein, für die Sachen, die wirklich wichtig sind, ein kleines Stückchen zu sterben. Das ist das, was Gott tut. Das ist das, wie er uns Liebe vorlebt. Es gilt ein bisschen in allen Beziehungen. Der oder ich. Und ich kann mich verschließen und ich kann eine Insel bleiben. Oder ich kann bereit sein, mich einzulassen und etwas von dem, was ich bin und habe, zu opfern. Und es gibt keinen Weg, Menschen wirklich zu lieben, ohne auch ein kleines bisschen zu leiden. Sonst bleiben wir bei diesen komischen Instagram-Prinzipien, was weiß ich. Umgib dich nur mit Menschen, die dir gut tun. Ganz ehrlich, Menschen tun uns nicht gut. Menschen tun uns nie immer nur und grundsätzlich gut. Das funktioniert nicht. So, wenn doch, dann weiß ich nicht, dann hast du wahrscheinlich alle Menschen um dich herum erfolgreich gekauft. Ansonsten tun uns Menschen nicht nur gut. Und wir tun Menschen auch nicht nur gut. Deshalb bedeutet zu lieben auch ein bisschen zu leiden. Das tut übrigens Jesus für dich auch. Nicht nur ein bisschen. Sondern wenn das alles wahr ist, was hier steht und was er getan hat, ich glaube, dann müssen wir bereit sein, die Grenzen unseres Glaubens zu sprengen. Weil wenn Jesus ein Prophet wäre, dann könnten wir ihn uns anhören und könnten sagen, das sind alles ganz gute Ideen, da denke ich mal drüber nach. Aber wenn Gott kommt und stirbt, wenn Gott selber kommt, um für dich zu sterben, dann verdient er alles. Und das vierte und letzte, was wir aus dieser Geschichte hören können: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Lass dich nicht von Todesfurcht kontrollieren. Lass dich nicht von Todesfurcht kontrollieren. Ich finde, es gibt so viele verschiedene Formen von Angst vor dem Tod. Und eine, die mir immer wieder so ein bisschen begegnet, auch aus verschiedenen Gesprächen mit Leuten, ist Bedauern. So zum Beispiel in Form von Bucketlists. Bevor ich den Löffel abgebe, will ich noch. Oder auf der anderen Seite, ich hätte so gerne noch. Und ich finde das alles ja nachvollziehbar. Ich habe nie diesen Punkt in meinem Leben erreicht. Ich habe nie die Erfüllung gefunden. Ich habe mir immer, es gibt so viele schlimme Dinge, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einen Dammbruch fabriziere, wenn ich sage, ich habe mir Familie gewünscht. Ich hätte mir das gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass es sich in meinem Leben erfüllt, aber es ist nicht passiert. Ich hätte so gerne noch den Mount Everest bestiegen. Ich weiß nicht, was du an Bedauern in deinem Leben hast. Wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Dann beansprucht er damit auch, dass er sagt, ich gebe dir Leben. In mir ist Leben. Das Leben, das du suchst. Glaubst du nicht, dass in mir auch Berge sind, die du noch besteigen kannst? Glaubst du nicht, kannst du mir glauben, dass in mir auch die Erfüllung zu finden ist für das, was du suchst und was du nicht hast? Dass ich dir all das bereithalte, was du jetzt vielleicht noch gerne gehabt hättest oder hättest? Und er fragt ja an dieser Stelle, Martha, glaubst du das? Und ich glaube, das ist eine offene Einladung. Dieses glaubst du das für uns zu buchstabieren, das ist nicht einfach leichtfertig über die Lippen zu bringen. Sondern zu sagen, das ist eine Herausforderung und eine Einladung, das zu buchstabieren. Glaubst du das? Dass in mir Jesus Leben zu finden ist. Dass in mir Vollendung ist, dass in mir Erfüllung ist. Dass du nicht krampfhaft an etwas hängen musst. Das entweder in deinem Leben noch nicht war oder das nicht mehr sein wird. Wenn wir das so annehmen können, ich glaube, dann wäre es vermutlich die eine Sache, die ich gerne auf meinem Grabstein stehen hätte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bitte mit uns. Jesus, das zu sagen, ist so einfach. Und dennoch weiß ich um mein Herz und weiß ich, wie sich das hier und da und dort hingezogen fühlt und wie recht Augustin hat, wenn er von ungeordneter Liebe spricht. Und Jesus, ich wünsche mir, dass du mir und uns begegnest darin. Und dass dieser dein Liebesanspruch, dieser dein Zuspruch, ich bin die Auferstehung und das Leben, wurzeln darf in uns. Und dass wir lernen dürfen, das zu buchstabieren. Und dass wir lernen dürfen, uns ganz von dir abhängig zu machen. Und dass wir lernen dürfen, mit dir zu lieben. Und dass wir Todesfurcht ablegen dürfen. Jesus, danke. Danke, dass wir dir begegnen dürfen. Danke, dass du uns begegnest. und danke für alles, was du für mich getan hast. Amen.